Ja, vielen Dank für die nette Einladung nach Wien. Ganz toll organisiert hier alles. Ich bin ganz begeistert in diesem schönen Raum. Und ich möchte jetzt auch nicht Ihre Lebensqualität überstrapazieren, denn die Zeit ist fortgeschritten. Und ich werde mich beeilen, auch wenn ich das Thema als persönlich sehr wichtig erachte. Wir haben heute ganz viel über eine hochspezialisierte Medizin gehört. Und uns muss aber immer bewusst sein, hinter diesem Krankheitsbild steht überall ein Patient, meistens ein junger Patient, der sehr individuell ist und den diese Erkrankung sein ganzes Leben lang begleitet. Und oft gerät das manchmal schnell ins Hintertreffen, weil wir immer bloß darauf bedacht sind, der soll ja überleben. Aber auch die Lebensqualität und die sozialmedizinischen Fragen sind meines Erachtens, und ich denke, da spreche ich auch für Sie, ganz wichtig. Ich möchte ganz kurz darauf eingehen, was verstehen wir unter Lebensqualität, dann auf einige wichtige sozialmedizinischen Fragen, die bei diesen Patienten eine große, mehr oder weniger große Rolle spielen, und dann die üblichen Schlussfolgerungen. Was ist Lebensqualität? Die WHO hat die Lebensqualität definiert als die subjektive Wahrnehmung einer Person über ihre Stellung im Leben in Relation zur Kultur, den Wertesystemen, in denen sie lebt, und in Bezug auf ihre Ziele, Erwartungen, Standards und Anliegen. Darin verbirgen sich ein paar Schlüsselwörter. Das erste Schlüsselwort: die subjektive Wahrnehmung, die Kultur, von der man umgeben ist, den Wertesystemen der anderen oder auch der eigenen Wertesysteme und der Ziele und der Erwartungen von einem selbst, beziehungsweise auch die Erwartungen, die andere an uns richten. Die kulturellen Maßstäbe. Es ist ganz entscheidend, in welcher Kultur ich aufwachse. Ich messe mich mit meinen Zielen, mit meinen Erwartungen an der Kultur. Ich will mithalten als Patient, ob krank oder gesund. Ich möchte diese Maßstäbe auch für mich geltend machen. Ich habe Wertsysteme. Jeder hat von uns, wenn Sie mal in sich gehen, ein unterschiedliches Wertsystem. Die einen wollen heute noch shoppen gehen, die anderen wollen schnell nach Hause. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen von unserem Leben. Welche Erwartungen habe ich, oder auch die Erwartungen unserer Mitmenschen? Die Eltern haben die Erwartung an das Kind, dass das Kind einen guten Beruf erlernt, dass es eine Familie gründet, dass es heiratet. Das ist auch ein Druck auf ein chronisch krankes Kind, die Erwartungen der Familie zu erfüllen. Die eigenen Erwartungen. Wenn man sich in eine junge Frau versetzt, wo Herr Kämmerer sagte, um Gottes Willen bloß nicht schwanger werden, und sie wird dann von den Freundinnen gesagt, wann kriegst denn du nun endlich mal ein Kind? Bist du wohl zu fein dafür? Willst dein Geld nur für dich ausgeben? Es gibt auch einen sozialen Druck, in dem wir ausgesetzt sind, was man von uns erwartet. Nicht nur die eigenen Erwartungen spielen da eine Rolle. Welche Ziele habe ich? Dem einen reicht es vollkommen, wenn er zu Hause mit was Gutem zu essen auf dem Sofa liegt, das ganze Wochenende durchs Fernsehprogramm zappt, und der andere ist sauer darüber, warum er den Berg nicht mit erklimmen kann. Auch das spielt bei der Beurteilung der Lebensqualität und bei diesen Patienten eine ganz wichtige Rolle, dass wir als Ärzte herausbekommen, welchen Typ Mensch, welchen Typ Patient habe ich vor mir? Was hat er selber für Ziele, für Erwartungen? Was hat er für Hobbys? Was hat er für Sehnsüchte? Was hat er für Wünsche? Und nur dann kann ich auch individuell bei diesen Patienten darauf eingehen. Und vorhin war es schon erwähnt worden, wenn man die meisten Patienten fragt, obwohl die schwer krank sind, wir projizieren hinein, oh Gott, der muss aber eine schlechte Lebensqualität haben, dann sagt er, hervorragend geht es mir. Das ist ganz, ganz individuell zu beurteilen. In einer Studie von Moons 2005 wurde festgestellt, dass bei Patienten mit schweren Herzfehlern vor allen Dingen die Familie das Wichtigste darstellt. Die Patienten wollen in ihrer Familie geborgen sein, weil sie von vornherein wissen, sie brauchen diese Geborgenheit, sie brauchen dieses Umfeld. Und erst ganz zum Schluss kommt dann, fast zum Schluss kommt dann die Gesundheit und die Freizeit. Neben diesen Faktoren in der Lebensqualität ist natürlich die Lebensqualität in Anlehnung an die Gesundheit das Körperliche, das Psychische und das soziale Befinden eines Individuums. Eine rein körperliche, gute Lebensqualität heißt noch nicht, dass ich auch sozial eine gute Lebensqualität habe, wenn ich zum Beispiel langzeitarbeitslos bin. Wie kann man nun gesundheitsbezogene Lebensqualität messen? Es sind abzugrenzende Bedingungen bei der Messung. Es geht einmal um die Änderung der Wahrnehmung der Lebensqualität und zum anderen geht es um die Änderung des kognitiven Bewertungsmaßstabes. Wenn man das auf unsere Patienten mit der pulmonalarteriellen Hypertonie, mit dem Eisenmenger-Syndrom herunterbricht, dann ist es die Frage, wenn jemand kommt, der weiß, dass er lebenslang von Geburt an schwer krank ist, wie verändern sich die Gesundheitszustände? Nimmt die Leistungsfähigkeit ab? Nimmt das Wohlbefinden ab? Und ganz wichtig, welche Erwartungen hat der Patient? Viele kommen auch nicht zum Arzt, weil sie sagen, die können ja eh nichts für mich machen. Es gibt gar keine Möglichkeit, meinen Gesundheitszustand zu bessern. Warum soll ich denn 200 Kilometer in ein Zentrum fahren? Was soll ich denn dort? Die wissen ja eh nicht, was sie mit mir machen sollen. Also diese beiden Sachen, die Veränderung der Gesundheitszustände, das wird vor allen Dingen in den großen Studien, Herzinsuffizienz und so weiter, überall spielt ja Lebensqualität eine Rolle und wird angegeben, die Lebensqualität hat sich verbessert. Der SF36 ist darauf aufgebaut, vor einer Maßnahme, nach einer Maßnahme. Das sind die Veränderungen der Gesundheitszustände. Aber bei unseren Patienten, wie gesagt, wenn man sich da mal reindenkt, ist es eben auch die Möglichkeit, kann ich etwas an dem Gesundheitszustand verbessern? Die Hoffnung, wenn ein neues Medikament auf den Markt kommt, vielleicht heilt mich das. Es bleibt einfach unklar, welche Komponenten in der subjektiven Wahrnehmung von gesundheitsbezogener Lebensqualität für den einzelnen Patienten eine Rolle spielen und welche Wertigkeit unterschiedliche Dimensionen annehmen können. Ich denke, ganz so einfach, wie das uns immer suggeriert wird, dass in irgendeiner Studie gezeigt wird, die Lebensqualität hat sich verbessert, ist das nicht. Ganz besonders nicht bei den Patienten mit einer schweren pulmonalarteriellen Hypertonie. Da spielt die Erwerbstätigkeit eine Rolle. Die Patienten mit einer schweren pulmonalarteriellen Hypertonie haben häufig eine eingeschränkte Selbstständigkeit. Sie sind in ihrer Gehstrecke eingeschränkt. Sie können meistens kaum in irgendeiner kleinen Stadt mit weiten Wegen leben. Sie sind an ein öffentliches Verkehrsnetz, auf ein öffentliches Verkehrsnetz angebunden. Sie sind darauf angewiesen, dass sie nicht viele Treppen steigen müssen. Und auch das spiegelt sich dann immer wieder in den Möglichkeiten oder das nimmt Einfluss auf die Möglichkeiten, die diese Patienten haben, auch bei der Erwerbstätigkeit. Patienten mit einer pulmonalarteriellen Hypertonie und besonders die mit einem Eisenmenger-Syndrom, die haben meistens eine Einschränkung ihrer kognitiven Fähigkeit. Das heißt nicht, dass sie nicht besser und genauso gut denken können wie andere, aber sie sind oft verzögert, sie sind langsamer, sie sind schneller ermüdbar. Wir selbst beschäftigen eine Mitarbeiterin mit einem Eisenmenger-Syndrom und es war ziemlich kompliziert, ihr auch klar zu machen, dass ihre Leistungsfähigkeit nur für eine halbe Stelle reicht, weil sie einfach nach 6 Stunden oder 5 Stunden Arbeit erschöpft ist. Das ist ein ganz schwieriger Prozess, dass man damit nicht jemanden diskriminiert, sondern dass man mit ihm das erarbeitet, was kannst du eigentlich leisten? Denn wenn man sich Dinge vornimmt, die man nie leisten kann, wird man immer wieder frustriert werden. Also es ist auch wichtig, mit dem Patienten zur Frage der Lebensqualität die eigenen Ziele zu erarbeiten und die eigenen Möglichkeiten und nicht nur zu sagen, na, streng dich mal an oder schon dich mal ein bisschen mehr. Es ist ganz wichtig, wenn man den Patienten, wenn man die jungen Leute in einem Arbeitsprozess halten will oder sie in einen Arbeitsprozess bringen will. Ich glaube, dass wir da viele Frustrationen haben, die nicht unbedingt sein müssten. Deshalb ist es wichtig, in der Betreuung dieser Patienten die Möglichkeiten der Erwerbstätigkeit zu erörtern, die individuelle Leistungsfähigkeit genau zu beurteilen und auch Hilfsangebote anzuzeigen. In Deutschland gibt es die Elternverbände, die Selbsthilfegruppen, die durchaus sozialrechtliche Beratung machen, die Hilfsangebote aufzeigen können und die Patienten dabei unterstützen. Und ganz wichtig ist, dass man bei Patienten mit schweren Erkrankungen, das ist jetzt mal egal, ob pulmonale Hypertonie, es trifft auch auf eine schwere Aortenstenose zu oder irgendwas anderes, dass man frühzeitig mit der Berufsberatung beginnt, dass gar nicht erst Hoffnungen geweckt werden, die sich nie erfüllen lassen. Das Ziel sollte es sein, die Integration in die Arbeitswelt, denn mit der Integration in die Arbeitswelt geht die Integration in die Gesellschaft einher. Und was nützen uns die besten Medikamente, wenn die Patienten Außenseiter bleiben? Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Fahrtauglichkeit, auf die ich eingehen möchte. Patienten mit pulmonalarterieller Hypertonie haben eine eingeschränkte Gehstrecke. Deshalb sind sie häufig darauf angewiesen, dass sie Hilfsmittel zur Verfügung haben, zum Beispiel das Auto. Es ist aber so, wenn eine kognitive Beeinträchtigung vorliegt, kann auch damit die Fahrtauglichkeit beeinflusst sein. Rein rechtlich gesehen ist jeder Arzt verpflichtet, den Patienten über die Einschränkung der Aufhebung der Fahrtauglichkeit aufzuklären. Wenn Sie ein Medikament verordnen oder ein ICD implantieren, müssen Sie den Patienten erstmal darauf hinweisen, ob das die Fahrtauglichkeit beeinträchtigt, wie lange er nicht fahren darf. Dafür gibt es die verkehrsmedizinischen Untersuchungen, aber es ist so ein Grenzweg. Wenn ich dem Patienten versage, mit dem Auto zu fahren und er wohnt in einer ländlichen Region, habe ich ihn praktisch abgekoppelt und an sein Haus gebunden bzw. abhängig gemacht von der Familie, die ihn fährt oder die ihn immer begleitet. Also das ist ein sehr, sehr schwieriger Fall, aber letztendlich muss uns auch klar sein, dass im Schadenfall auch die Ärzte mit haften, wenn sie den Patienten nicht richtig aufgeklärt haben. Wenn man sich die Leitlinien anschaut zur Begutachtung der Kraftvereignung, müsste man eigentlich sagen, jeder Patient mit einem Eisenmenger-Syndrom ist ausgeschlossen, ein Fahrzeug zu führen. Das ist ganz stringent mit kreislaufabhängigen Störungen der Hirntätigkeit ist eine erhöhte Gefährdung verbunden. Die Patienten bekommen ab und zu Synkopen oder können Synkopen bekommen. Also es gibt viele Gründe, weshalb man eigentlich sagen könnte, ein Eisenmenger-Patient sollte nicht ein Auto führen. Auf der anderen Seite steht, er wird immobil. Das ist eine ganz schwierige Situation, kann Ihnen hier auch eine Empfehlung geben. Der Grad der Behinderung. Es ist meistens so, dass junge Menschen sich anfangs oder auch die Eltern für ihr Kind sträuben, einen schwer beschädigten Ausweis oder einen Ausweis mit dem Merkzeichen der Grad Behinderung zu beantragen, weil man sich daraus Nachteile, weil man glaubt, dass man da Nachteile hat. Aber es gibt diese Gesetzgebung nun mal und man sollte auch das mit dem Patienten besprechen oder mit den Eltern schon frühzeitig besprechen und den jungen Patienten dann, welche Möglichkeiten sich auch daraus ergeben. Und ein Patient mit einer fixierten pulmonalen Hypertonie hat auf alle Fälle einen Grad der Behinderung zwischen 80 und 100. Und es kann auch Vorteile bieten, gerade die außergewöhnliche Gehbehinderung, das Merkzeichen, wenn jemand schwer betroffen ist, dass er begleitet werden kann. Also es gibt auch Vorteile und man muss hier ein bisschen die Scheu nehmen. Gut, ist Sport ratsam? Da möchte ich nicht weiter drauf eingehen. Ich kann hier nur sagen, bei den Patienten mit Eisenmenger-Syndrom ist es nicht so, dass man sagen muss, du darfst nicht, weil die können gar nicht. Und es ist für die, für ihr Wohlbefinden manchmal viel besser zu sagen, melde dich doch im Fitnessstudio an, die machen dort eh nichts Schlimmes. Und wir wissen selber, wir melden uns auch überall an und machen dann gar nicht so viel. Es ist hier eigentlich mehr der psychologische Effekt, dass man auch nicht alles verbietet. Familienplanung, eigene Kinder, ist ein schwieriges Thema. Wir haben es gehört, es ist für die Patienten lebensgefährlich. Man muss also frühzeitig beginnen, ein Konzept zu erarbeiten. Wie geht man mit dem Thema um? Man muss die Patienten, das ist jedenfalls meine Erfahrung, die jungen Frauen dahingehend bringen, dass sie von sich aus sagen, ich möchte keine Kinder haben. Wenn ich sage, du darfst keine Kinder haben, dann ist das was ganz Negatives, denn alles, was uns verboten wird, wird immer begehrlicher. Und deshalb muss man frühzeitig das Thema erörtern, aber so erörtern, dass sie selber drauf kommen, dass es für sie besser ist, keine Kinder zu bekommen. kann man gar nicht jetzt so schnell abhandeln, ist eine schwierige Sache. Man sollte frühzeitig da auch Psychologen mit einbeziehen. Die Angst. Uns muss es gegenwärtig sein, dass diese Patienten, dass den Patienten sehr wohl bewusst ist und auch schon den Kindern, dass sie eine sehr schwere Erkrankung haben und dass sie auch Zukunftsängste haben. Wir gehen manchmal etwas lax über diese Angst hinweg und sagen, naja, ist ja, wird schon, ist nicht so schlimm. Aber im Unterbewusstsein bei diesen Patienten schwebt die Angst. Und wir wissen von den Patientenverbänden, wie genau die verfolgen, wenn jemand aus ihrer Clique verstorben ist. Das wird sehr genau befolgt. Und die Angst, nicht lange zu leben und früh zu sterben, ist einfach da. Die kann man auch nicht wegdiskutieren. Wir haben in unserem Register in Deutschland derzeit bei fast 50.000 Patienten wissen wir von 730 Patienten, dass sie verstorben sind. Der Altersunterschied zum Zeitpunkt des Sterbens ist sehr unterschiedlich. Wir haben sehr viele junge Patienten. Und wenn man dann mal guckt, wie viele davon von diesen 700 eine pulmonalarterielle Hypertonie hatten, das waren 66 Patienten mit den typischen Diagnosen von VSD bis zum Duktus. Und sich dann anschaut, wie alt diese Patienten im Durchschnitt waren, als sie gestorben sind, dann sehen Sie, dass die ASD-Patienten hier mit 52 Jahren die ältesten waren, aber die mit AVSD, mit singulären Ventrikel, um die 20 Jahre im Mittel. Das ist ein junges Alter, das ist bei Weitem noch keine Lebenserwartung, die wir anstreben. Und dies ist zwar nicht für alle Patienten gültig, aber das kennen die Patienten, diese Zahlen wissen die und die wissen, der ist gestorben, die leben mit dieser Angst. Ist eine psychologische Betreuung erforderlich? Auf alle Fälle ja. Das Ziel der psychologischen Betreuung sollte die Verarbeitung und Bewältigung der Erkrankung sein. Die Psychologen haben dafür ihr Handwerkszeug, was uns Ärzten oft dafür auch fehlt. Deshalb diese Berufsgruppe mit einbeziehen. Es kann zur Minderung von psychischen Belastungen und Symptomen kommen, wenn eine gute psychologische Betreuung gleichzeitig miterfolgt. Ein noch letzter Aspekt, den ich erwähnen möchte: Es ist bekannt, dass die Prävalenzraten von psychischen Erkrankungen bei Patienten mit pulmonalarterieller Hypertonie 4 bis 6 Mal höher sind als in der Normalbevölkerung. Besonders Depressionen treten auf. Deshalb sollte man seine Fühler ausstrecken danach. Könnte der Patient auch depressiv sein? Braucht er vielleicht eine psychiatrische Mitbehandlung? Und man sollte frühzeitig die Behandlung für seelische Störungen mit initiieren. Ich will auch schon zum Schluss kommen, damit unsere Lebensqualität nicht leidet. Qualität ist nicht quantifizierbar. Die Suche nach dem medizinischen Goldstandard der Lebensqualität endet im impressionistischen Messen. Medizin bleibt bei allem technischen Fortschritt und bei allen großen Errungenschaften weiterhin eine Heilkunst. Und die nicht-medizinischen Bereiche spielen eine ganz große Rolle bei der Betreuung von Patienten, bei Patienten mit angeborenen Herzfehlern und pulmonalarterieller Hypertonie. Und man sollte unbedingt diese Bereiche ausreichend mit berücksichtigen und auch die entsprechenden Fachdisziplinen mit hinzuziehen. Wer mehr über die Schicksale von Patienten lesen möchte, kann ich Sie nur auf diese Webseite hinweisen, die eigentlich für Patienten gemacht ist. Hier haben Patienten ihre Geschichten ans Register geschickt. Das war, als wenn man einen Stöpsel in einer Badewanne zieht, was bei uns an Flut von Geschichten reinkam. Wir haben die ganzen Geschichten insofern anonymisiert, dass man nicht sieht, wo sie ihre Erfahrung in welchem Haus und bei welchem Arzt gemacht haben. Die Patienten selbst sind echt, sind nicht anonymisiert. Und es ist wahnsinnig spannend, sich diese Geschichten mal durchzulesen und vielleicht reflektiert man dann mal das ein oder andere, was man in der Behandlung gut oder auch nicht so gut macht. Es finden sich hier auch Patienten verständlich, die ganzen Berichte zu den Forschungsergebnissen, vor allen Dingen auch hier an dieser Stelle zur Lebensqualitätsstudien. Ja, und dann wäre ich schon am Schluss mit diesem Spruch, den ich hier stehen lassen möchte, und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.